die Hauptsaison ist naturgemäß gut gebucht, gut nachgefragt. Sommer, Strand und Baden, das ist das, wofür Usedom steht in den letzten 200 Jahren. Schon seit 200 Jahren kommen die Leute aus Berlin beispielsweise zur Sommerfrische an die See. Und da haben wir Tradition und Erfahrung und das ist das Kerngeschäft und das wird immer auch so bleiben. Uns geht es schon darum, dass wir die Reiseströme stärker entzerren möchten. Wir wollen weg von dieser hohen Saisonalität und den hohen Spitzen in den Sommermonaten Juli, August hin stärker zu einer Gleichverteilung, dass wir eben gezielt auch für die Nebensaison Werbung machen und weniger für die Hauptsaison.
Große Pläne auf Deutschlands östlichster Insel, im Sommer fast zu voll, im Winter bisher zu leer, um ein lohnendes Geschäft zu machen. Das soll sich ändern. Daran arbeitet die Usedom Tourismus GmbH, deutsches Reiseradios Podcast 301 mit Rüdiger Edelmann und Michael Steuer. Wir müssen reden über die Ostsee und Usedom als Ziel in der Nebensaison.
Nebensaison auf Usedom. Das wird ein etwas längeres Gespräch mit Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. Und wenn man richtig über die Nebensaison reden will, müssen wir wahrscheinlich als allererstes mal ein bisschen über die Hauptsaison reden. Usedom hat da ja in den letzten Jahren so ein wenig Schlagzeilen gemacht durch den Ansturm in den absoluten Sommermonaten. Das Problem mit der Anfahrt wegen der durchgehenden Staus an An- und Abreisetagen und den Zufahrtsgeschichten. Das Problem ist seit Jahren latent vorhanden, aber letztendlich ja nur sehr bedingt zu lösen. Welche Maßnahmen sind denn jetzt nun eigentlich geplant und was ist vielleicht auch schon realisiert, um dieses Chaos in den wenigen Sommerwochen zumindest, aber immerhin ein bisschen zu entzerren, weil die Besucher lieben Usedom und ihre Zeit, aber sie hassen immer die An- und Abreisetage.
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir in den Sommermonaten der Hauptsaison, in den Monaten Juli, August vor allem, aber eben auch an Wochenenden, wo Feiertage beispielsweise sind, wir eine Herausforderung bei der An- und Abreise haben. Tatsächlich verfügt die Insel Usedom ja aktuell über drei Zufahrten. Einmal die Zufahrt über die Wolgasterbrücke, dann im Süden über die Zecherinebrücke und aktuell ist ja seit kurzem auch die Zufahrt über den Swinentunnel, Swinemünde, hinzugekommen, sodass wir, wo wir früher doch zwei Inselzufahrten hatten, heute drei haben. Das hilft ein bisschen, gerade für den Inselsüden. In die Kaiserbäder gibt es nun eben über Swinemünde oder eben über Zecherin zwei Zufahrtswege. Aktuell wird ja auch noch daran gebaut, die Ortsumgehung in Wolgast fertigzustellen. Da gab es auch einige Diskussionen ganz aktuell rund um dieses Thema. Das ist jetzt zum Glück abgeschlossen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz war selbst vor Ort und hat gesagt, die Zufahrt kommt, es wird fleißig gebaut, sodass wir ja dann sogar über vier Zufahrten verfügen würden und hoffen, dass das natürlich den Anreiseverkehr ein bisschen verbessert.
Kann der Tourismus auch selber irgendetwas dazu beitragen, beispielsweise Veränderungen von An- und Abreisetagen? Ich weiß, dass das bei Ferienwohnungen beispielsweise in der Hochsaison schwierig ist, weil die halt immer ganze Wochen möglichst versuchen abzugeben und da ist man irgendwie ein bisschen auf den Samstag mit Fug und Recht natürlich kapriziert. Lässt sich daran irgendetwas drehen?
Nur bedingt. Wir versuchen dafür natürlich auch immer zu sensibilisieren, auch mit den vielen, vielen Vermietern, mit denen wir stetig im Austausch sind, dass man doch da flexibler wird. Ein bisschen was tut sich da, aber wir müssen bedenken, von den 80.000 Betten, die wir auf der Insel vorhalten, sind drei Viertel der Betten tatsächlich im Bereich Ferienwohnung, Ferienhäuser und nur ein Viertel in der klassischen Hotellerie und Pension. Und in diesem Segment von Ferienwohnung wird eben traditionell weiterhin sehr gern von Samstag zu Samstag vermietet. Wir sensibilisieren dafür, das umzustellen, auch vor dem Hintergrund, dass die Gäste sich diese Flexibilität auch zunehmend wünschen, weil auch die Reisezeiten doch kürzer werden. Also die durchschnittliche Verweildauer sinkt etwas, sodass auch da, glaube ich, Vermieter sich flexibilisieren müssen. Und wir sehen beispielsweise, dass auch Vermieter, die tatsächlich eine Mindestaufenthaltsdauer im Sommer von einer ganzen Woche anbieten, dass die schlechter gebucht werden, als die, die sagen, Mindestaufenthalt 3 bis 4 Nächte und unterm Strich damit auch wirtschaftlich besser fahren.
Anreisealternativen wären natürlich auch noch eine Möglichkeit. Der Flughafen von Heringsdorf, der zwar nicht in Heringsdorf liegt, sondern in Garz, also auf der anderen Seite Richtung Achterland. Das heißt, man muss keine Angst haben, wenn man am Strand liegt, dass die Flugzeuge über einen wegdonnern, zumal auch da hat man ja, glaube ich, auch den Ferienhausanbietern Tribut gezollt, weil der Hauptbetriebstag in der Saison ist ja dort auch der Samstag.
Ja, das ist auch der Samstag. Wir haben aktuell in dieser Saison Flugverbindungen gehabt nach Mannheim, Kassel, Friedrichshafen, Luxemburg, Frankfurt, Zürich, also mehr Verbindungen als beispielsweise der größere Flughafen in Rostock hat, aber richtig, sie sind immer nur Samstag zu Samstag, auch an dieser Stelle. Der Flughafen selbst hat sich aber erholt, auch nach der Corona-Pandemie, bietet jetzt eben deutlich mehr Streckenverbindungen an. Und man ist in einer Viertelstunde auch dann in den Kaiserbädern. Das heißt, er liegt nicht in den Kaiserbädern, also man hat da keine Flugbelästigung, ist aber dennoch schnell. Der Transfer, der Flughafen ist ja auch sehr klein, überschaubar, man hat schnell seinen Koffer und kann dann über Shuttle-Service auch ins Hotel gebracht werden. Und auf der Strecke ist auch kein größeres Verkehrsaufkommen dann zu erwarten.
Das dient aber wahrscheinlich der Verbesserung, sagen wir mal, wenn wir auf den deutschen Markt schauen, natürlich eher auf den Süden. Weil je weiter man nach Süden kommt, desto schneller werden dann die Anfahrtskilometer dann auch mal irgendwann vierstellig. Bei München sind es wahrscheinlich, schätze ich mal, schon um die 1000 Kilometer.
Ja, absolut. Ja. Ich war letztens am Bodensee, habe mal die Flugverbindung Friedrichshafen ausprobiert. Das ist ja Wahnsinn. Heringsdorf, Friedrichshafen am Bodensee, 90 Minuten Flugzeit. Im Auto fährst du über 10 Stunden und 1000 Kilometer. Da hat das Flugzeug tatsächlich auch echte Vorteile.
Andere Alternative für diejenigen, die in irgendeiner Form vielleicht eher zum Stammpublikum auf Usedom gehören, also der Norden Deutschlands, traditionell natürlich auch der Nordosten und es hieß ja nicht umsonst lange Zeit auch die Ostsee, so die Berliner Badewanne. Geht da absehbar irgendetwas noch besser per Bahn? Im Moment ist man ja gezwungen, mehr oder weniger mit der Fernverbindung in Züssow umzusteigen. Und dann die Bäderbahn zu nehmen. Und je nachdem, wo man herkommt, ist das wie so ein Kreis. Man fährt erst eine Weile in fast nordwestliche Richtung, um dann anschließend wieder in südöstliche Richtung wieder zurückzufahren. Und es kostet halt auch wahnsinnig viel Zeit. So ein IC oder ICE aus Berlin oder Hamburg zum Beispiel, so wie das in Rügen praktiziert wird, wäre ja eigentlich schon ganz praktisch.
Ja, also da schaue ich tatsächlich ein bisschen neidisch auf die Kollegen auf Rügen und in Binz, wo der ICE direkt bis Binz durchfährt. Sowas würden wir uns natürlich auch gern wünschen, zumal auch gerade bei jüngeren Leuten aus Berlin das Verkehrsmittel Bahn immer auch stärker nachgefragt wird und die Erreichbarkeit einer Destination schließlich auch das A und O ist.
Muss man einfach noch vielleicht dazu sagen, dass historisch bedingt natürlich die Hauptbahnlinie, die von Berlin irgendwann mal hier auch auf die Insel führte und über die Brücke in Granin, natürlich seit 1944 oder 45 allerspätestens natürlich unterbrochen ist und nicht mehr existiert.
Ja, also die werden wir natürlich nicht so schnell herstellen können. Da gibt es Machbarkeitsstudien, aber da reden wir eher über einen Zeithorizont von 2050. Also früher werden wir da das nicht erleben.
Wobei 2050 fiel mir gerade ein, ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen von Klimaforschern, die aber jetzt gerade wiederum akut davor gewarnt haben und zu sagen, naja, also 2050, wenn wir so weitermachen, könnte es passieren, dass es an Nord- und Ostsee schon Klimaflüchtlinge gibt, weil dann existieren bestimmte Inseln auch gar nicht mehr und Usedom wäre da im Zweifelsfall auch betroffen. Wird Ihnen da manchmal ja ein bisschen mulmig?
Tatsächlich mache ich mir darüber Sorgen. Ich hatte vor einiger Zeit einen sehr interessanten Vortrag von Professor Dr. Schellnhuber gehört vom Deutschen Institut für Klimaforschung in Potsdam. Dieser Mann ist sehr renommiert in dem Bereich, was er tut. Er hält auch Vorträge für den Vereinten Nationen in New York zu diesem Thema. Da geht es allerdings um das Jahr 2100 eigentlich. Aber wir sehen ja, wie diese Entwicklung deutlich schneller voranschreitet, als uns das lieb ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, dass wir hier gar nicht über 2100 reden, sondern eher über 2050 und wie sich die Welt verändern wird, wenn die Meeresspiegel steigen und wie sich auch das Klima verändern wird, dass in Äquatornähe es so heiß sein wird, dass man dort gar nicht mehr leben kann, weil es der menschliche Körper nicht aushält. Es wird zur automatischen Migrationsbewegung entweder Richtung Norden oder Richtung Süden der Halbkugel geben. Es wird, wie Sie sagen, Orte geben, die werden dann sozusagen vom Wasser überspült sein. Also wenn ich da an Länder wie Indonesien denke, die ja heute schon unter dem Meeresspiegel eigentlich liegen, und Indonesien ist Land mit 200 Millionen Menschen. Und natürlich auch hier die Ostseeküste, Ostsee-Nordseeküste wird sich verändern. Und da kann man nur hoffen, dass diese Überlegungen, die wir hier besprechen und mit Sorge besprechen, dass sich hier auch auf höherer Ebene bereits solche langfristigen Gedanken gemacht werden und entsprechende Maßnahmen auch schon ergriffen werden. Ich weiß, dass beispielsweise an der französischen Atlantikküste erste Gemeinden tatsächlich umgesiedelt werden. Und das beginnt jetzt schon mit Blick auf die nächsten 20 Jahre. Und das ist eine Entwicklung, die muss man tatsächlich im Auge behalten und ist mit Sorge zu sehen.
Natürlich versuchen, noch ein bisschen gegenzusteuern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen holpriger Übergang, wenn ich jetzt sage, die Insel hatte ja in den letzten Jahren schon so ein bisschen Schwierigkeiten, beispielsweise Ladeanbietern klarzumachen, dass es sinnvoll wäre, gerade während der Hauptsaison in eine Ladeinfrastruktur zu investieren. Hat sich da inzwischen ein bisschen was getan?
Also wir sind tatsächlich als Usedom Tourismus GmbH, und da wollen wir gerne mit positivem Beispiel vorangehen, sehr zu dem Thema Nachhaltigkeit committed, sind auch als UTG Green Globe zertifiziert, also optimieren auch bei uns alle Prozesse hin auf das Thema Nachhaltigkeit. Aber wir sind natürlich nur ein kleiner Tropfen in diesem Gesamtkonstrukt, aber wir wollen mit positivem Beispiel vorangehen und beispielgebend sein auch für viele, viele Unternehmer hier auf der Insel. Und da weiß ich auch, dass ich gerade in der Hotellerie oder bei Freizeitanbietern einiges tut, sodass wir auch den Ansatz verfolgen, nicht nur die UTG, sondern die Insel Usedom komplett als Reiseziel perspektivisch auch als nachhaltiges Reiseziel zertifizieren zu lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Natur ist die Basis unseres Handelns. Die Gäste, die nach Usedom kommen, kommen in erster Linie aufgrund der Natur, den Gegebenheiten mit der Ostsee auf der einen Seite, dem Achterwasser auf der anderen Seite, dem vielen Grün und Wald, das es hier auf der Insel gibt, zur Erholung. Und deswegen ist, glaube ich, ein Tourismus in Einklang mit der Natur für uns die Maxime der Zukunft. Dass da einige in den letzten Jahren, und da rede ich nicht über die letzten 5 Jahre, sondern eher wahrscheinlich über die letzten 30 Jahre, wo ja auch sehr viel entstanden ist auf der Insel, vor diesem Hintergrund nicht immer die richtige Entscheidung gewesen ist. Das kann man heute sicherlich so konstatieren. Heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht an dieser Stelle das Bewusstsein haben, hier einen anderen Tourismus, wir reden da von Tourismusverträglichkeit, für die Zukunft einzuschlagen.
Stichwort Tourismusverträglichkeit könnte ja schlicht und einfach auch sagen, wir machen unseren Sommer irgendwann zu. Es gibt bestimmte Buchungen, und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, der darf nicht mehr auf die Insel. Geht jetzt nicht so richtig. Zweite Alternative wäre, man guckt jetzt mal, sozusagen, können wir den Leuten nicht sagen, im Juli am Strand ist schön, aber im November ist noch schöner. Das ist ein bisschen schwierig, die Argumentation.
Ja, aber tatsächlich geht das in die Richtung, wie wir arbeiten. Die Hauptsaison ist naturgemäß gut gebucht, gut nachgefragt. Sommer, Strand und Baden, das ist das, wofür Usedom steht. In den letzten 200 Jahren, schon seit 200 Jahren, kommen die Leute aus Berlin beispielsweise zur Sommerfrische an die See. Und da haben wir Tradition und Erfahrung, und das ist das Kerngeschäft, und das wird immer auch so bleiben. Zumal sich ja der Sommer auch klimabedingt verlängert. Wir haben wunderschöne Tage im Frühjahr und im Herbst und sehen da also auch tatsächlich eine deutlich gestiegene Nachfrage. Und uns geht es schon darum, dass wir die Reiseströme stärker entzerren möchten. Wir wollen weg von dieser hohen Saisonalität und den hohen Spitzen in den Sommermonaten Juli, August hin stärker zu einer Gleichverteilung auch oder zumindest unsere Anstrengungen dahingehend unternehmen. Natürlich haben wir auch nur einen begrenzten Wirkungskreis, aber dass wir eben gezielt auch für die Nebensaison Werbung machen und weniger für die Hauptsaison.
Bei den Ferienhausanbietern, die ja, wie ich jetzt eben gerade gehört habe, den Löwenanteil der Übernachtungsbetten haben, dürfte das wahrscheinlich auf offene Ohren stoßen. Wie sehen das denn jetzt nun die Hoteliers und Gastronomen? Laufen sie da offene Türen ein oder haben sie da das Problem, dann doch noch eine ganze Reihe von Überzeugungsarbeit leisten zu müssen? Weil bisher hat man ja irgendwann, als die Saison zu Ende war, dann einfach den Laden ein bisschen runtergefahren und zwischendrin auch mal, wenn es sein musste, länger zugemacht.
Das kann man so sehen. Tatsächlich ist das aber ein einhelliges Verständnis auf der Insel, dass wir die Saison verlängern möchten, dass wir die Nebensaison gezielt bewerben, dass wir auch den Winter auf der Insel bewerben. Das ist einhelliges Verständnis, das wird von allen mitgetragen und das ist auch im Interesse der Beherberger.
Müssen also nur noch die Leute drauf einsteigen?
Ganz genau. Und man muss natürlich an seinem Produkt und an seinem Angebot arbeiten, weil das sehen wir auch. Also wenn ich mit großen Ferienwohnungsanbietern spreche, sehe ich die Einheiten, die auch, sage ich mal, über einen Kamin, eine Sauna beispielsweise verfügen. Und viele Ferienhäuser haben das ja heute inklusive, deutlich besser nachgefragt sind, als die, die einfach nur eine ganz herkömmliche Wohnung anbieten. Da sehen wir schon Unterschiede, also die Investition in das Produkt. Und wenn ich eben ganzjährig vermieten möchte und die Leute suchen eben nach diesen Annehmlichkeiten, auch für die Nebensaison, um sich mal vorm Kamin gemütlich zu machen, was sie zu Hause vielleicht nicht haben, oder mal die Sauna zu nutzen im Ferienhaus. Das kann man ja menschlich total nachvollziehen, dass das Bedürfnisse sind. Und die, die dieses Produkt vorhalten, haben heute schon sehr gute Erfahrungen auch mit der Nachfrage von Gästen zu tun.
Welche Gästegruppe kann man denn am ehesten von der Nebensaison überzeugen? Familien mit Kindern werden wahrscheinlich sagen, geht nicht, weil die Kinder müssen in die Schule. Da hat man einen engen Zeitraum und gleichzeitig mit Kids, die wollen natürlich im Sommer weg und die wollen an den Strand. Und Wandern im Achterland ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick für manche 10- und 11-Jährige das Langweiligste auf der Welt, sei denn, man lässt sich was einfallen.
Also einmal haben wir die Nebensaison auch für Familien mit Kindern. Das ist immer zu den Winterferien im Februar, also auch in den Herbstferien im Oktober. Dann gibt es natürlich noch die Zielgruppe auch der Großeltern, die vielfach mit ihren Enkeln herkommen, die vielleicht auch noch nicht im schulpflichtigen Alter sind. Haben wir eine ganze Reihe. Wir haben tolle Beherbergungspartner direkt für den Bereich Familienurlaub auf Usedom. Und wir haben eben auch einige Seebäder auf der Insel, die sich direkt für das Thema Familienreisen spezialisiert haben und auch in dieser Zeit tolle Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder eben auch anbieten. Darüber hinaus natürlich die klassische Nebensaison und Wellnesszeit ist auch die Zeit, wo Paare Urlaub machen, die dann tatsächlich abschalten, runterfahren, bisschen Wellness, bisschen Kulinarik kombinieren wollen und einfach sich hier erholen wollen auf der Insel und in der Natur. Und für die halten wir auch ein tolles Angebot voraus. Wir haben ja die höchste Dichte an Wellnesshotels in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Also gerade für diese Nebensaison zu diesem Thema, was sucht, wird auf Usedom auch ein tolles Angebot finden.
Ich habe auch gehört in einem anderen Gespräch, dass gesagt wurde, also das stehe und falle auch mit den Attraktionen. Und wenn alle Attraktionen, und ich pauschaliere das jetzt mal sehr stark, pünktlich zu Beginn der Nebensaison sich bis zum nächsten März verabschieden, dann sei es natürlich wesentlich unattraktiver, einen Urlaub in der Nebensaison auf Usedom zu verbringen.
Ja, das ist richtig. Man braucht häufig auch einen Reiseanlass, der dann nochmal den Ausschlag gibt, sich dann für die Reise auch zu entscheiden. Wir haben eine ganze Reihe auch an Veranstaltungen in der Nebensaison, die sehr gut angenommen werden und die sich mittlerweile auch etabliert haben. Also wenn ich denke, das Usedom Musikfestival, das im September bis Oktober läuft, ist ja klassischerweise entstanden als eine Veranstaltung, als saisonverlängernde Maßnahme auch für kulturinteressiertes Publikum. Das ist wirklich eine schöne Sache. Im Oktober haben wir dann die Wildwochen. Das ist eher ein kulinarisches Event, wo über 3 Wochen das Thema Wild und Kulinarik im Fokus stehen, mit vielen Partnerrestaurants, wo dieses Thema auch erlebbar ist. Wir haben den 3. Oktober das XXL-Strandfeuerwerk, wo am Tag der Deutschen Einheit in allen Seebädern nacheinander geschaltet Höhenfeuerwerke stattfinden, die man auch ganz toll von den Adlerschiffen von der Ostseeseite aus heraus beobachten kann. Wir haben das Inselglitzern, das zieht sich bis in Januar hinein, wo wirklich die Seebäder herrlich beleuchtet sind für romantische Spaziergänge. Es gibt die Herbstmärkte, die Weihnachtsmärkte. Im neuen Jahr haben wir Highlights wie das Winterstrandkorbfest mit der Winterstrandkorb-WM. Wir haben Baltic Lights, das große Hundeschlittenrennen, das 10-jährige Jubiläum. Und das ist ja das Hundeschlittenrennen, was von dem Team um Till Demtröder und Mais Experts veranstaltet wird und die Insel zu diesem Anlass ausgebucht ist. Also wir sehen, man muss Anlässe schaffen, die häufig auch den Ausschlag dann nochmal für die Urlaubsreise bieten. Und da haben wir uns in den vergangenen Jahren gerade auch für die Nebensaison tolle Sachen überlegt.
Wie steht's mit Attraktionen, die, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne wetterabhängig sind? Das beginnt beispielsweise mit dem simplen Schiffsausflug, den man im Sommer problemlos buchen kann. Man geht zu irgendeiner der Seebrücken und fährt nach Swinemünde rüber. Oder gibt, glaube ich, wenn ich das recht gesehen habe, sogar Schiffsausflüge, die bis nach Rügen rüberführen. Das ist ja im Winter ein ziemliches Risiko.
Ja, tatsächlich. Auch die Adlerschiffe beispielsweise fahren ja nur in der Saison bis Oktober, Anfang November. Und dann ist erstmal Pause. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir aber in der Nebensaison es einige Attraktionen auch gibt, die das den Winter über geöffnet haben. Ich denke dann an beispielsweise für Kinder ein Spielzeugmuseum, aber eben auch für Erwachsene ein Museum wie das HTM Peenemünde oder das Rungehaus oder Atelier Niemeyer-Holstein, also museale Einrichtungen. Ganz interessant ist sicherlich immer auch mal ein Städtebesuch auf die polnische Seite nach Swinemünde. Und dann nicht zuletzt eben diese Wellnessangebote und Arrangements und Veranstaltungen, die die Beherberger, die Hotels eben auch selbst anbieten. Es ist natürlich ein eingeschränktes Angebot. Ne? Usedom ist ein Reiseziel für Naturliebhaber und die findet natürlich auch draußen statt. Und ich sage immer, solange es nicht regnet. Regen ist sicherlich ein bisschen ungünstig, aber selbst wenn es ein bisschen bedeckt ist, wobei gerade in diesem Jahr hatten wir wirklich sehr lange, sehr schönes Wetter bis Anfang November rein, man hier einfach an den Strand gehen kann, die frische Luft atmen kann, im Kohnheilwald sich aufhalten kann, mal abschalten, runterkommen. Das ist ja das, was die Leute hauptsächlich suchen. Kommen auch in der Nebensaison nicht hierher und erwarten eine permanente Bespaßung, sondern ihnen, für sie steht tatsächlich auch die Natur im Mittelpunkt und weniger Veranstaltungszirkus, sondern wirklich, sie suchen die Natur, den Aufenthalt in der Natur, um sich zu erholen und was für ihre Gesundheit zu tun. Und da haben wir die natürlichen Gegebenheiten, die uns dabei helfen, den Urlaub hier eine gute Zeit zu verbringen.
Welche Tipps würden Sie mir jetzt geben, wenn ich jetzt in der Nebensaison komme und sage, lieber Herr Steuer, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und am Strand werde ich auch schon wieder nach 3 Tagen nervös, weil ich muss irgendwo immer irgendwas gucken und anschauen. Mache ich da was grundsätzlich falsch im Leben, dass ich in Usedom korrigieren könnte?
Nee, aber tatsächlich, also was ich Ihnen persönlich empfehlen könnte und was ich selber im März diesen Jahres gemacht habe, wir haben ja Deutschlands längsten Sandstrand, 42 Kilometer durchgehender Sandstrand, das ist eine Marathondistanz. Und ich habe mich im März auf den Weg gemacht und habe mir vorgenommen, ich wandere einmal den Strand ab. Von Peenemünde nach Swinemünde mit Zwischenübernachtung. Ich habe das an 2 Tagen gemacht. Mit Zwischenübernachtung in Seerose, in Kölpinsee. Aber das kann man natürlich auch gern auf 2, 3, 4 Tage aufteilen, weil hier geht es ja gar nicht darum, wer ist der Schnellste und wer kann am schnellsten den Strand abwandern, sondern es geht darum, ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen, abzuschalten, am Wasser entlang zu spazieren. Ich meine, überall in Deutschland werden diese Gradierwerke gebaut, um diese salzhaltige Luft zu generieren. Hier hat man diese natürlichen Gegebenheiten umsonst und man kann da wunderbar runterschalten, abschalten, aufs Meer gucken, sich an der frischen Luft bewegen. Und das Thema mentale Gesundheit wird ja auch immer wichtiger und ich glaube, das ist gut erlebbar. Und am Ende der Wanderung kann man auch sagen, es war eine kleine Challenge für mich selber und ich habe das genossen und habe was für mich und meine Gesundheit getan. Und das war das ein ganz tolles Erlebnis, was ich gemacht habe und was ich eben auch nur weiterempfehlen kann, weil ja auch viele Beherbergungsangebote direkt an der Ostseeküste sind und man da auch nicht ewig im Vorfeld reservieren muss, sondern man dann eben auch ganz entspannt dann seine Unterkunft für die Nacht findet und am nächsten Tag wandert man weiter, je nachdem wie viel man schafft und wie es einem gefällt. Also das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. We'll be right back.
So, und dann müssen wir jetzt über etwas reden, was zunehmend immer wichtiger wird, nämlich die Preise, die man für einen Urlaub ausgeben muss. Wie viel günstiger kann eigentlich eine Nebensaison hier auf der Insel sein, ohne dass jetzt Qualität darunter leidet oder aber auch Wirtschaftsbetriebe sagen, tut uns leid, lohnt sich nicht mehr?
Also bei der Nebensaison müssen wir tatsächlich unterscheiden. Reden wir von der Nebensaison, das heißt nicht Juli, August, sondern wir reden beispielsweise über September, Oktober, dann glaube ich, kann man ein Viertel bis ein Drittel des Preisniveaus abziehen von dessen, was man im Juli, August bezahlt. Wenn wir von der richtigen Nebensaison sprechen, beispielsweise nach Silvester im Januar, dann sind wir hier wahrscheinlich nur noch bei 50% von dem, was man in der Hauptsaison zahlt. Ich bin großer Fan der Nebensaison. Ich mag die Nebensaison, ich mag das Entschleunigende, das Ruhige. Und von daher kann ich nur sagen, wir haben auch in der Nebensaison tolles Wetter. Kommen Sie her, lernen Sie das kennen und entschleunigen Sie an der Ostsee in diesen Monaten.
Kommen wir zuletzt auf das, was aufs erste Hinhören ein bisschen irritierend klingt, nämlich eine Hochsaison mitten in der Nebensaison. Das geht nur an Weihnachten und Silvester. Und dort gehört Usedom seit vielen, vielen Jahren zu den Gebieten, die wirklich gute Geschäfte machen und die von Besuchern gerne und auch immer wieder intensiv besucht werden. Was macht Weihnachten auf Usedom aus? Und vor allen Dingen, gibt es denn überhaupt beispielsweise jetzt für in ein paar Wochen zu Weihnachten 25 überhaupt noch irgendwelche Unterkünfte?
Ja, also Weihnachten ist gar nicht die Herausforderung. Also tatsächlich über Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage gibt es keine kapazitären Herausforderungen. Da findet man noch in allen Kategorien gute Angebote. Silvester zum Jahreswechsel ist die Insel tatsächlich in der Regel sehr gut gebucht und da wird es schon knapper. Insbesondere in Jahren wie in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr, wo das auch sehr gut vom Kalender her gelegen ist, dass man auch bei wenigen Urlaubstagen dann auch ja bis zum, ich möchte mal, 5. Januar Urlaub machen kann, bevor dann wieder das neue Jahr startet. Und dass man es sozusagen gleich als Silvesterurlaub nicht nur für 2 Nächte, sondern tatsächlich fast für 1 Woche miteinander verbinden kann. Das ist schon schön. Und da wird auf Usedom auch viel für die Gäste geboten, sei es von den Orten selbst, als eben auch von den Hotels, die beispielsweise da auch tolle Silvesterarrangements gestrickt haben.
Was macht denn Usedom zu Weihnachten aus? Die Alpen würden sofort sagen, ja, weiße Weihnachten. Mit ein bisschen Glück klappt das in Usedom vielleicht im Januar eventuell auch mal, aber wahrscheinlich dann auch nur für wenige Tage, mitunter auch nur für wenige Stunden. Was ist ein Hauptargument? Das Eisbaden zum Beispiel?
Ja, das ist sicherlich ein tolles Spektakel, was man sich anschauen kann. Na, nur die wenigsten machen es ja selber. Weiße Weihnachten haben wir tatsächlich schon lange nicht erlebt. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen tollen Januar, das war 2021, wo die Ostsee ja bis 80 Meter raus zugefroren waren, die Eiszapfen an den Seebrücken hingen. Das war ja ein ganz außergewöhnlicher Januar und Winter, wo der Winter wirklich noch ein Winter war, so wie man ihn früher kennt, mit Eis und Schnee. Das ist aber eher die Ausnahme. Na, ich glaube einfach, dass es um die wohlig warme Atmosphäre auch geht. Wir haben, wie gesagt, das Inselglitzern. Das heißt, bis Mitte Januar hinein ist die Insel toll geschmückt und dekoriert mit einer tollen Beleuchtung, den Wintermärkten, die es dann gibt. Und letzten Endes, glaube ich, geht es den Leuten, die einfach auch mal ein bisschen ausbrechen wollen aus dem Alltag, den Stress des Alltags hinter sich lassen wollen, einfach auch um eine Auszeit mal ihre gewöhnliche Umgebung zu verlassen und hier in einer anderen Umgebung sich ein bisschen zu erholen.
Das klingt doch gut und deshalb habe ich es gleich mal ausprobiert. Zugegeben, die große Erholung war es für mich nicht, da ich ja von Erfahrung zu Erfahrung geeilt bin. Das Gefühl, das könnte was haben, stellte sich aber trotzdem ein. Okay, das Wetter war sehr erträglich, nicht zu kalt, nicht zu nass und was rede ich? Das müsst ihr miterleben. Im nächsten Podcast gibt's den Usedom November-Test von unterschiedlichsten Unterkünften, verschiedensten Attraktionen und einigen Ruhepunkten wird die Rede sein. Also, vielleicht ist es ja auch was für euch. Schluss für diesmal. Mein Adventswunsch, abonniert doch kostenfrei die Reiseradio-Website und die Podcasts. Letztere finden sich bei Spotify, Google und Apple Podcasts, Amazon Music, Prodimo, Radio.de und einigen Portalen mehr. Wir hören uns wieder von der Insel.